Sie hören die Sendung Perspektiven. Mein Name ist Veronika Bonelli und hier geht es heute ums Lesen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen und wäre selbst, wenn ich es nicht gewusst hätte, sicher nicht drauf gekommen, von wem es stammt. Die Person schreibt Folgendes: Letztlich sucht das Herz nach mehr und jeder findet seinen eigenen Weg in der Literatur. Ich zum Beispiel liebe tragische Künstler, weil wir alle ihre Werke als unsere eigenen empfinden können, als Ausdruck unserer eigenen Dramen. Wenn wir über das Schicksal der Figuren weinen, weinen wir auch über uns selbst und unsere eigene Leere, unsere eigenen Unzulänglichkeiten, unsere eigene Einsamkeit. Natürlich verlange ich nicht von euch, dass ihr zu den gleichen Lektüren greift wie ich. Jeder wird die Bücher finden, die sein eigenes Leben ansprechen und zu wahren Wegbegleitern werden. Nichts ist kontraproduktiver, als etwa aus Pflichtgefühl zu lesen, sich anzustrengen, nur weil andere gesagt haben, es sei wichtig. Nein, wir müssen unsere Lektüre mit Offenheit, Überraschung, Flexibilität aussuchen, uns beraten lassen, aber auch mit Aufrichtigkeit versuchen, das zu finden, was wir in jedem Moment unseres Lebens brauchen. Ja, diese Erfahrung, dass das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt, lebensnotwendig, also ganz im Wortsinn notwendend, notlindernd sein kann, diese Erfahrung teile ich mit dem Autor der gehörten Zeilen. Sie stammen von Papst Franziskus. Der hat mit Ende 20 Literatur unterrichtet und 2024 einen Brief herausgegeben über die Bedeutung der Literatur in der Bildung. Ich möchte Ihnen noch etwas daraus vorlesen. Oft wird in der Langeweile des Urlaubs, in der Hitze und Einsamkeit verlassener Stadtviertel ein gutes Buch zu einer Oase, die uns von anderen Entscheidungen, die uns nicht gut tun, abhält. Dann gibt es die Momente der Müdigkeit, des Ärgers, der Enttäuschung, des Scheiterns. Und wenn es uns nicht einmal im Gebet gelingt, zur Ruhe zu kommen, dann hilft uns ein gutes Buch, zumindest den Sturm zu überstehen, bis wir ein wenig mehr Gelassenheit finden können. Ja, auch das habe ich schon oft erfahren. Wir wollen also über das Lesen und über Literatur sprechen. Einen Satz von Papst Franziskus möchte ich an dieser Stelle noch explizit an den Anfang stellen, nämlich: Wie können wir zu den Herzen der Menschen sprechen, wenn wir die Worte, mit denen sie die Dramatik ihres Lebens und Fühlens in Romanen und Gedichten zum Ausdruck bringen wollten, ignorieren, verwerfen oder nicht würdigen? Franziskus lädt damit ein, alles zu lesen, keine Einschränkungen zu machen, sondern durch das Lesen die inneren Landschaften der Menschen, ihrer Kulturen, der jeweiligen Zeit, in der sie leben und lebten, zu erkunden und uns inspirieren zu lassen. Auch diese Sendung soll und will keinesfalls einschränken, wenn wir uns mit dem Begriff, was wir jetzt tun werden, christlicher Literatur beschäftigen. Anlass dafür gibt ein neuer Band der kleinen Bibliothek des Abendlandes. Eine Auswahl von Geschichten über Don Camillo und Peppone. Gudrun Trausmuth ist eine der beiden Herausgeberinnen und natürlich habe ich sie gefragt, warum gerade Don Camillo?
Ja, genau aus diesem Grund. Jeder lacht, wenn man einfach nur Don Camillo sagt, ja. Und ich habe gefunden, so ein Buch können wir uns für die kleine Bibliothek des Abendlandes nicht entgehen lassen. Welches Buch hat schon diesen Effekt, ja, dass alle schmunzeln oder lachen, wenn man nur den Titel sagt? Das allein ist Argument und Grund genug. Und Don Camillo und Peppone ist einfach der Prototyp eines humoresken Erzählens.
Dr. Gudrun Trausmuth ist Germanistin, Journalistin und eben Herausgeberin der kleinen Bibliothek des Abendlandes.
Ja, die kleine Bibliothek des Abendlandes, das war ein Projekt, das mir eigentlich seit vielen Jahren am Herzen liegt. Und zwar geht es da darum, Werke neu aufzulegen, die bis Anfang der 70er Jahre eigentlich viel gelesen waren, in vielen Sprachen erschienen sind. In erster Linie sind das Texte des 20. Jahrhunderts, die aber dann auch durch die Umwälzungen in der Verlagslandschaft und nicht zuletzt durch die Kulturrevolution im Gefolge der 68er-Bewegung in Vergessenheit geraten sind. Es sind lauter Texte, die eigentlich das Verhältnis Literatur und Glaube reflektieren oder die irgendwie in diesem Spannungsfeld stehen. Aber, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Werken, die sich auch mit dem Glauben beschäftigen oder wo der Glaube eine gewisse Rolle spielt, die Texte der kleinen Bibliothek des Abendlandes, das sind eher Werke, wo da ein freundschaftliches und wohlwollendes Verhältnis zur Religion, zum Glauben Thema ist. Und das ist etwas anderes als das, was wir heute nach wie vor in der Literatur und vor allem in der deutschsprachigen Literatur auch gewöhnt sind. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab 2002 ein tolles kleines Buch von einem deutschen Germanisten. Mittlerweile ist er gestorben, Heinz Schlaffer. Kleine Geschichte der deutschen Literatur hieß diese Mini-Literaturgeschichte. Und er hat analysiert, herausgefiltert, dass das Spezifikum der deutschsprachigen Literatur eigentlich ist, dass ganz häufig und ganz zentral die Gottesfrage darin abgehandelt wird. Er sagt, das ist ungefähr so wie in der französischen Literatur der Hof des Königs, ein ganz wichtiges Moment ist. In der deutschsprachigen Literatur ist das die Gottesfrage, die Frage der Religion. Wie hältst du es mit der Religion? Ist ja auch die Frage in dem Werk der deutschen Literatur, also in Faust, die sogenannte Gretchenfrage. Wir haben es dann auch in dieser Redewendung ja auch drinnen. Und Heinz Schlaffer hat eben die These aufgestellt, dass das so der Kern ist in der deutschsprachigen Literatur, um den herum alle möglichen Fragestellungen dann kreisen, aber der eben in ganz, ganz vielen Texten vorkommt. Und meistens und oft kritisch, je moderner, desto kritischer ist das Verhältnis. Also ich sage das ohne Wertung, kritisch einfach im Sinne von in einer gewissen Spannung, Distanz stehend. Und die Texte der kleinen Bibliothek des Abendlandes wollen aber das andere abdecken, also dieses freundliche, reflektierende, wenn Sie so wollen, eher kontemplative Verhältnis zum Glauben und zur Religion.
Es geht also nicht um Sachbücher oder theologische Werke, sondern Romane, Erzählungen, Dichtung.
Es geht um die ganz persönliche Auseinandersetzung und es geht auch um eine literarische Auseinandersetzung. Das heißt, der Versuch, erzählend, im Falle der kleinen Bibliothek des Abendlandes sind es fast lauter Erzählungen, Romane, die wir bis jetzt herausgegeben haben, mit einer Ausnahme, Paul Claudel. Da war das ein Drama, Maria Verkündigung. Und es ist eben auch der Versuch und die Versuchung vielleicht manchmal auch, erzählend nachzudenken. Also das ist ja immer ein spezieller Ton, wenn wir nicht reflektieren im Sinne eines Aufsatzes oder im Sinne einer Abhandlung, sondern wenn etwas erzählt wird, in Form einer Geschichte etwas dargeboten wird, das öffnet neue Möglichkeiten, das entspannt auch gerade diese Frage der Religion und des Glaubens ist ja auch eine Frage, die in einer Spannung steht oft bei vielen. Das kann damit zu tun haben, dass es eine innerliche Spannung ist, weil vielleicht etwas nicht geklärt ist in uns diesbezüglich. Das kann aber auch sein, dass es aufgrund negativer Erfahrungen einfach eine ganz konkrete äußere Spannung ist. Und Literatur hat das Wesen und hat die Gnade, können wir ruhiger mal so sagen, dass es da neue Möglichkeiten eröffnet. Es ist eine andere Art und Weise, über etwas zu sprechen.
Und nachzudenken. Das Lesen eines Romans lässt dem Leser, der Leserin immer auch die Freiheit der eigenen Wahrnehmung oder, wie es Papst Franziskus gesagt hat, ich zitiere ihn hier noch einmal, die Literatur hat also auf die eine oder andere Weise mit dem zu tun, was jeder von uns vom Leben wünscht. denn sie tritt in eine innige Beziehung zu unserer konkreten Existenz mit ihren wesentlichen Spannungen, Wünschen und Bedeutungen.
Genau, also gerade bei Literatur, bei Belletristik ist das ein ganz wichtiger Punkt. Der Leser ist sehr frei. Es ist natürlich ein Gespräch mit einem Autor, der gibt etwas vor. Der Autor gibt sozusagen eine Fragestellung auch vor, selbst wenn er eine Geschichte erzählt. Aber der Leser wird hineingenommen in eine tatsächlich ganz freie Auseinandersetzung, wo in seinem Inneren, in seinem Kopf, in seinem Herzen alles Mögliche passieren kann, in einer ganz großen Freiheit. Niemand anderer hat Zugang zu diesem Prozess. Das ist ja auch sehr geheimnisvoll, was da wirklich passiert beim Lesen, ja, wo der Mensch sich dahin entwickelt, was er imaginiert, also welche Bilder in ihm entstehen und was das dann wieder für Implikationen hat für sein Leben, wenn er dann hinausgeht aus dieser literarischen Welt wieder in seine Wirklichkeit. Hat das eine Resonanz? Reibt sich da dann etwas oder ist etwas Produktives da, das ihn wachsen lässt, das ihm Stärkung gibt oder das ihm Fragen ins Herz legt, denen er dann nachgeht, auf die eine oder andere Weise, vielleicht im nächsten Gespräch, das er dann führt?
An dieser Stelle eine Werbeeinschaltung für den guten alten Buchclub oder Lesekreis, in dem man sich mit anderen über ein Buch, einen Text, den alle gelesen haben, austauscht. Kann sehr bereichernd sein. Gudrun Trausmuth, mit der ich übrigens vor sehr vielen Jahren einmal zusammen in so einem Lesekreis gewesen bin, gibt es einen Lieblingsautor, eine Autorin aus dem Spektrum christlicher Literatur?
Man sollte glauben, dass ich jetzt sage Gertrud von Lefort, weil ich da ja auch diese Gertrud von Lefort Gesellschaft für christliche Literatur leite. Das ist eine deutsche Literaturgesellschaft. Aber wenn ich mich jetzt ganz ehrlich frage, wer sind da meine Liebsten, was lese ich selber wirklich auch am liebsten, dann bin ich nicht bei Gertrud von Lefort, sondern dann bin ich bei Werner Bergengrün und dann bin ich bei Graham Greene, wo wir jetzt gleich zu diskutieren anfangen können, ob der überhaupt ein christlicher Autor ist oder zur christlichen Literatur gehört. Also der ist sicher einer, der eher, wenn ich jetzt ein Soziogramm christlicher Literatur zeichnen wollte, eher am Rand steht. Aber das ist die fruchtbare Peripherie sozusagen. Der ist einer, der herrliche Belletristik schreibt, der selber ein wilder Kerl war, Agent, Journalist, hat sich sowohl äußerlich als auch innerlich gerne in den Krisengebieten des Lebens aufgehalten, aber hat unglaublich blutvolle, lebendige Texte geschrieben, wo er, und das finde ich eben das ganz, ganz Spannende, eigentlich bei dem ansetzt, was man jetzt mit der kirchlichen Brille angeschaut als Sünde verstehen würde. Er setzt beim Ehebruch an, er setzt an, also das ist zum Beispiel dieser herrliche Roman, Das Ende der Geschichte, The End of an Affair. Auf Englisch ist der Titel besser, weil es geheimnisvoller ist. Das ist ein toller Roman von ihm. Oder eben ganz der bekannteste, The Power and the Glory, Die Kraft und die Heiligkeit, auch alles oft verfilmt von Graham Greene. Da geht es um einen Priester, den sogenannten Schnapspriester, Alkoholiker, er hat ein Kind, ist in der Verfolgung, eigentlich auf der Flucht. Ja, und dann passiert da so allerhand, ja. Und das ist Graham Greene, ja, das ist spannend. Das ist auch gegen diesen Geruch der Abgehobenheit, in der diese, sagen wir mal, affirmative christliche Literatur gerne steht. Ja, da ist ganz was anderes da. Und Werner Bergengrün ist ähnlich, wenn auch viel klassischer im Ton und im Zupacken. Aber auch Werner Bergengrün hat eine Versuchung, ja, als Autor, nämlich die Versuchung des Magischen. Ja, der war einer, der durchaus anfällig war für, sagen wir mal, spiritistische Phänomene, für das Gespenstische. Da gibt es auch tolle Texte von ihm, gerade im Spätherbst sind die herrlich zu lesen. Der Tod von Reval beispielsweise. Aber er hat einfach wirklich den Menschen sehr gut gekannt. Und für mich ist gute Literatur und ist gerade christliche Literatur immer auch Anthropologie sehr stark. Das ist ein Panoptikum und ein Archiv des Menschlichen, was uns gute christliche Literatur wirklich geben kann. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste daran. Und dann gibt es natürlich, ja, dann kommen schon diese ganzen anderen, auch Gertrud von Lefort, die hat auch ihre ganz starke Besonderheit, die mich veranlasst, dass ich sage, ja, das muss man in irgendeiner Form erhalten, das muss man neu auflegen, das muss man zur Verfügung stellen.
Was mit der kleinen Bibliothek des Abendlandes im B&B Verlag aktuell geschieht. Bleiben wir also noch bei dem Begriff christliche Literatur. Gibt es diese tatsächlich? Was ist damit gemeint?
Also christliche Literatur ist an und für sich schon ein problematischer Begriff. Das hat auch jemand völlig unverdächtiger diesbezüglich, wie Gertrud von Lefort gesagt. Die hat gesagt, christliche Dichtung gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur den christlichen Dichter. Und da ist schon was Wahres dran. Ja. Christliche Literatur könnte man auch prima in eine Schublade stecken und die dann wieder zumachen und sagen, ja, das ist propagandistisch, das ist ja keine Literatur, weil eben diese innere Freiheit vielleicht fehlt, wenn das einfach Verkündigung sein will, wenn das einfach belehren will, da wären wir wieder da, oder wenn es eine rein didaktische Funktion hat oder eine Ableitung kirchlichen Sprechens sozusagen ist. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz klug, da zu unterscheiden, zu sagen, christliche Literatur ist als Begriff nicht ideal, aber es gibt auf jeden Fall eine Literatur, die christlich inspiriert ist, weil eben ein Autor im Hintergrund ist, der von sich sagt, ich bin Christ. Und das finde ich sehr wohl legitim, ja, dass der sagt, das Christentum ist einfach das, was mich antreibt als Weltanschauung. Es ist das, was mich trägt, was mich motiviert, was dadurch auch mein Schreiben stark inspiriert, stark bestimmt einfach. Und bis heute, es gibt auch heute noch Leute, die sagen, ich bin ein christlicher Autor, ja, ohne dass sie deswegen weniger frei sind. Da gibt es auch formal eine große Freiheit und inhaltlich auch, selbst wenn jemand von sich sagt, ich bin ein christlicher Autor, ich bin ein christlicher Dichter.
Zurück zu Don Camillo.
Don Camillo und Peppone ist einfach der Prototyp eines humoresken Erzählens. Das grenzt an die Karikatur. Einfach, wenn wir es jetzt mit Mitteln des Zeichnerischen zu fassen versuchen. Und Don Camillo ist der Prototyp eines doch positiv besetzten Priesters bei allen schwulen Kanten und schwierigen Charakterzügen, die er hat, dieser polternde, prügelnde Priester, der aber doch in einer sehr authentischen Christusbeziehung auch steht. Er spricht ja die ganze Zeit mit Christus am Kreuz in seiner Kirche, in diesem italienischen Städtchen, wo er hauptsächlich ist. Er wird ja auch ein paar Mal verbannt. Im dritten Band von Don Camillo und Peppone ist er dann in der Sowjetunion mit einer Delegation, die von Peppone angeführt wird, von seinem kommunistischen Widerpart, dem Bürgermeister des Städtchens. Und auch das Verhältnis zwischen den beiden, das finde ich einfach so herrlich, ja, dass die ideologisch, weltanschaulich ja gar nicht miteinander können. Und dennoch sind sie Freunde auf eine komplizierte, aber im Letzten doch sehr innige Art und Weise. Und das finde ich einfach schön.
Der Autor der Erzählungen, die zum Teil auch in mehreren Sprachen verfilmt wurden, ist Giovannino Guareschi.
Ja, Guareschi kommt vom Journalistischen her und das merkt man auch in seinen Geschichten. Also das ist keine hohe, hohe Literatur. Das ist jetzt diese geschmackige, gut lesbare Belletristik, das sind einzelne Geschichten, deswegen liest man es auch gern. Und Er hat das Ganze geschrieben, sagt er selbst, in dieser Stimmung 1946, 47, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, aber man ist jetzt schon mittendrin im Kalten Krieg eigentlich, der da herauftreut. Sowjetunion, Kommunismus spielt eine große Rolle und zugleich natürlich Italien dieser Zeit immer noch die katholische Kirche, eine wichtige Stimme. Aber in Italien waren ja auch die Kommunisten, die Sozialisten traditionellerweise stark. Und das verdichtet er da in diesen Erzählungen auf eine Art und Weise, die einfach sehr menschlich ist. Und nicht umsonst sind diese Schwarz-Weiß-Filme, die wir alle unendlich oft gesehen haben, weil sie unendlich oft auf allen möglichen Sendern gespielt werden, im Fernsehen gesehen haben, die sind einfach nach wie vor etwas, was man gern anschaut, was so einen Entspannungsfaktor einfach auch hat, den man sich nur für alle Literatur und für alle Literaturverfilmungen eigentlich wünschen kann, dass da etwas auch auf Distanz kommt, was uns sonst nicht möglich ist, in irgendeiner anderen Form gut zu bearbeiten. Und in dem Fall bei ihm ist es eben diese Spannung zwischen Katholizismus und Kommunismus, verdichtet in diesen beiden wunderbaren Gestalten, dem wahnsinnigen Priester, könnte man sagen, und dem ja auch genauso schlagkräftigen und auch auf seine Art und Weise gar nicht weniger sympathischen kommunistischen Bürgermeister Peppone.
Zwischen Don Camillo und Peppone geht es also auch manchmal hart her. Die zwei schenken sich nichts. Aber doch kann man von den beiden etwas lernen, das man als Streitkultur bezeichnen könnte, die im heutigen Umgang mit Konflikten irgendwie abhanden gekommen zu sein scheint.
Also die prügeln sich ja auch ordentlich und da gibt's Fußtritte und da gibt's Ohrfeigen etc. Also das möchte ich jetzt da nicht propagieren damit. Aber was mir schon gefällt, das ist dieses oft gut versteckte, aber doch grundsätzliche Wohlwollen einander gegenüber als Menschen. Das ist da bei ihnen. Sie müssen immer wieder darüber ringen und darum ringen. Und dieses Ringen kann eben auch sehr konkret sein und kann auch, da geht's zur Sache. Aber man merkt, im Grunde genommen mögen sie sich irgendwo. Das merkt man vor allem dann, wenn Don Camillo strafversetzt wird, weil er irgendwie zu drastisch und dramatisch aufgetreten ist und sein Bischof schickt ihn dann irgendwo in ein Bergdorf. Wie Peppone dann auch leidet, dass er seinen Widerpart nicht mehr hat. Ja, also diese Gegenspannung, die man als Mensch offenbar ganz massiv braucht, jemand, der etwas anderes vertritt, auch um mein eigenes wachsen lassen zu können. Und die zwei ziehen sich an wie Magnete und dann hat man das Gefühl, okay, jetzt dreht sich der Magnet wieder um, dann stoßen sie sich wieder kräftig ab. Aber im Letzten sind sie Freunde, ja, und diese Freundschaft kann nicht erschüttert werden und die ist stark und die lässt sie miteinander einen Weg gehen. Und das ist einfach genial und ich glaube, das ist etwas, was man wirklich mitnehmen kann aus diesem Buch.
Wie auch die etwas naiv scheinende, aber sehr bodenständige Gottesbeziehung des Don Camillo.
Ja, es ist, glaube ich, eine ganz starke, kindliche, im positiven Sinne Gottesbeziehung und Christusbeziehung. Da läuten gleich die Glocken im Hintergrund. Ja, das Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Und ich glaube, das ist schon wesentlich für Don Camillo. Ich weiß nicht, ob Guareschi das jetzt vor diesem Hintergrund tatsächlich geschrieben hat. Aber Don Camillo ist ja wirklich, also das ist nicht so, dass er da in die Kirche geht und dann anfängt zu beten und dann tritt er in eine Gottesbeziehung, sondern die Gottesbeziehung ist einfach da und er weiß auch, Christus ist immer an seiner Seite, sieht auch jeden Blödsinn, den er macht. Dann gibt's diese lustigen Situationen, wo er versucht, vor Christus die Dinge zu beschönigen, anders darzustellen und so oder mit Christus auch zu handeln. Ja, das finde ich auch toll, dass Don Camillo uns auch lehrt, durchaus mit Gott auch zu kämpfen. Ja, also auch diese Fragen, die wir haben, auch das, was wir nicht verstehen oder was uns aufregt, einfach mit ihm auszuhandeln. Und er hat halt das Glück, dass Christus ihm wirklich antwortet, was nicht für uns immer so ganz leicht zu verstehen ist und zu hören ist. Also ich finde es einfach eine tolle Art der Gottesbeziehung, die immer da ist. Das ist das Charisma des Don Camillo.
Ob Don Camillo oder ein anderes Buch, Hauptsache wir lesen.
Ich glaube, dass es einfach so eine kulturelle Grundfähigkeit ist, die der Mensch einfach auch braucht. Nicht umsonst das für mich großartigste Dokument des Pontifikats von Papst Franziskus ist natürlich dieser Brief über die Aufgabe der Literatur und des Lesens in der Bildung. 2024 im Juli hat er das herausgegeben, wo er einfach zeigt, wie wichtig das Lesen für den Menschen ist, weil es einen aus der Einsamkeit holt, weil es einem Dinge herbeiholen kann, heranholen kann, die man im eigenen Leben nicht erlebt, weil man im Lesen, und das ist für Papst Franziskus, glaube ich, der wichtigste Satz für ihn, die Stimme eines anderen hört, sagt er. Also dieser nahe Kontakt zu einem anderen Menschen, den einem das Lesen erlaubt in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens.
Gudrun Trausmuth. Eine Leseliste finden Sie im Artikel zur Sendung auf radioklassik.at. Don Camillo und Pepone ist in der Reihe Kleine Bibliothek des Abendlandes im B&B Verlag erschienen.